Liebe Gemeinde, man schreibt den 18. April 1506 und der Papst Julius II. Wurde nach einer feierlichen Zeremonie der Grundstein für den Bau des Petersdoms gelegt. Der Petersdom. Lange Zeit das größte Gotteshaus des Abendlandes. 60.000 Menschen fasst die Basilika. 100.000 der barocke Platz davor. Was für Dimensionen. Wie gigantisch. Wie beeindruckend. Und dann der Baumeister, Michelangelo. Ein Mann, der aufgrund einer Verletzung im Gesicht stets unter seiner gefühlten Hässlichkeit und unter Depressionen litt. Aber er plante und baute Gigantisches. Liegend plante und baute etwas, das die Menschen bis heute fasziniert und in ihren Bann zieht. Baute und plante aber auch etwas, was eine tiefe Spaltung der christlichen Kirche nach sich zog. Die Finanzierung des grandiosen Baus über die Ablassbriefe brachte Martin Luther dazu, seine 95 Disputationsthesen zu verfassen. Und seine schlichte Frage Nummer 86 lautete: Warum baut der reiche Papst den Petersdom nicht wenigstens von seinem eigenen Geld? Und rund 1500 Jahre zuvor beginnt die Geschichte der christlichen Gemeinde, der christlichen Kirche. Und Architekt und Baumeister ist kein geringerer als der Apostel Paulus. Unter anderem gründete er die Gemeinde in Korinth. Bald musste er feststellen, dass Streitigkeiten und Spaltungen die Einheit der Christen in der Gemeinde bedrohten. Es bildeten sich rivalisierende Gruppen, die sich höher als die anderen schätzten. Es kam sogar zu Rechtsstreitigkeiten. Fälle von Unzucht und unwürdigem Feiern des Abendmahls kamen Paulus zu Ohren. Hören wir, was er den Korinthern im 3. Kapitel des 1. Briefes schreibt. Ich lese die Verse 9 bis 17. Entschuldigung. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. In diesem Abschnitt geht es wirklich um Grundlegendes. Paulus spricht an, auf welchem Grund die Gemeinde gebaut ist, was die Bauleute tun sollen und welche Sicht Gott auf den Gemeindebau hat. Auf welchem Grund ist die Gemeinde gebaut? Die Jahreslosung im Jahr 1936 lautete: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1936. Und wenn man weiß, dass immer 3 Jahre zuvor die Losungen gelost werden, dann weiß man, in welchem Jahr dieses mutige Wort gegen Diktatur und Alleinherrschaftsansprüche, ein mutiges Wort gegen Gigantismus und Größenwahn und ein mutiges Wort gegen all diejenigen, die die Welt grundlegend verändern und neu gestalten wurden, ausgesucht worden war. Paulus schreibt es der Gemeinde in Korinth ausdrücklich: Der Grundstein der Gemeinde ist Jesus Christus. Der wichtigste Stein im Fundament. Unverrückbar. Die feste Verbindung zwischen der Erde und dem, was darauf in Richtung Himmel wächst. Ein besseres Bild für Jesu Tod und Auferstehung gibt es nicht. Jesus hat sich gebeugt und erniedrigt bis zum Tod am zum Himmel aufgerichteten Kreuz und trug damit hinweg die Sünde der Welt, auch die des Paulus. Und deshalb kann er schreiben: Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Paulus sieht die große Gnade an, die ihm widerfahren ist, als er auf dem Weg nach Damaskus von seinem späteren Herrn und Heiland begnadigt wurde. Vom blinden Hasser der Christen wurde er zum Baumeister der christlichen Gemeinde. Er bezeichnet sich hier als weiser Baumeister. Überheblich? Nein, dabei hat er gewiss nicht im Hinterkopf, dass er besonders klug, gescheit, wissend sei. Vielmehr hat er zum Beispiel Psalm 111 im Kopf: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das ist eine feine Klugheit. Wer danach tut, des Lob bleibt ewiglich. Furcht des Herrn. Wer hier ein Bild von einem zitternden Häuflein Unglück im letzten Winkel eines dunklen Zimmers vor sich sieht, dem sei gesagt: Wenn in der hebräischen Bibel von Furcht des Herrn die Rede ist, so meint dieses Wort Jire vielmehr Ehrfurcht und Verehrung. Es handelt sich also um die innere Haltung des Menschen zu Gott, um eine Herzenshaltung, die von Ehrfurcht und Verehrung geprägt ist. Somit sagt also Paulus: Ich lebe in Ehrfurcht und Verehrung gegenüber Jesus, meinem Heiland und Retter, sowie gegenüber seinem Vater. Und nur das verleiht mir Weisheit, sowie die Autorität und Vollmacht, Gemeinde zu gründen und zu bauen. Paulus ist noch etwas anderes wichtig. Er macht deutlich, dass die Gemeinde in Korinth Gottes Bau ist. Das bedeutet, dass Gott den Plan gestiftet hat und dass er den Mitarbeiter auf die unterschiedlichste Art und Weise beruft. Aber der Bau hat sich an dem Grundstein und der damit vorgegebenen Grundordnung auszurichten. Und niemand kann, so schreibt er, den Grundstein auswechseln. Niemand kann. Selbst wenn der Versuch unternommen wird, es ist unmöglich, den Grundstein zu entfernen. Zumindest an Gottes Bau. Das bedeutet, wer immer an etwas baut, das nicht auf dem Grund entsteht, der Jesus Christus heißt, baut nicht an Gottes Bau. Es ist vielleicht ein praktischer Bau. Es ist vielleicht ein zweckerfüllender Bau. Es ist vielleicht ein gut gemeinter Ort des interreligiösen Dialogs, aber nicht Gottes Bau. Paulus ist in diesem Punkt äußerst radikal. Nun zu dem, was Paulus den Bauleuten empfiehlt. Wir merken, nachdem er überaus energisch und kompromisslos schreibt, wird er zurückhaltender. Die Formulierung: Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Diese Zurückhaltung hat ihren guten Grund. Paulus sagt damit, wenn ihr an Gottes Bau mitwirkt, dessen Fundament Jesus Christus ist, dann seid ihr schon mal am richtigen Platz. Und ihr habt nun ganz viele Möglichkeiten, weil ihr es mit Gott zu tun habt. Gott ist Gott, weil er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, weil er die Menschen und die Tiere und alles geschaffen hat, weil er jedes Haar auf deinem Haupt gezählt hat und weil jede Ressource ihm gehört. Und diese Ressourcen stellt er seinen Mitarbeitern vertrauensvoll zur Verfügung. Und Paulus zählt einige davon auf. Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Stroh. Vereinfacht könnte man sagen, kostbar und weniger kostbar. Aber ich finde, damit wird man Paulus Ansinnen an dieser Stelle nicht gerecht, weil er so vorsichtig formuliert. Zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass er nicht ausschließt, dass diese unterschiedlichen Ressourcen alle zum Einsatz kommen. Wenn die Haltung zum Grundstein, die Grundhaltung stimmt, dann ist alles willkommen. Und es kommt ja schließlich auch aus Gottes Hand. Deswegen, was soll an der Nutzung dieser unterschiedlichen Ressourcen also verwerflich sein? Deswegen gibt es für Paulus an dieser Stelle nicht gut und weniger gut, sondern nur unterschiedlich. Und er nimmt damit Bezug auf die verschiedenen Parteien in der Gemeinde, wobei sich Einzelne eben für besser hielten. Genaues wird uns hier nicht gesagt. Manche Ausleger legen aus, dass diese Passage sich vornehmlich auf die Art und Weise der Verkündigung in der Korinthergemeinde bezieht. Ich meine, dass diese Sicht zu eng ist, denn Paulus schreibt hier ein jeder, aber sehe zu, wie er darauf baut. Also doch wohl alle, die zur Gemeinde gehören. Und damit ist auch jeglicher Dienst in der Gemeinde gemeint. Übertragen auf unsere heutige Zeit und auf unsere Gemeinden hier auf dem Kispel heißt das Kinderkirche, Jungschar, Jugendkreise, Seniorenkreise, Hauskreise, Chöre, Besuchsdienste, Musik- und Technikteam, die Organisten, die Pianisten, Mesner, Hausmeister, Kirchengemeinderäte, Pfarrer. Alle sind hier angesprochen. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut, wie er auf dem Fundament Jesus Christus baut. Soweit der wohlgemeinte Ratschlag, vielleicht Mahnung des Paulus an die Mitarbeiter. Denn nun kommt er zu Gottes Sicht auf das Ganze. Eben noch war Paulus vorsichtig in seiner Formulierung, jetzt aber wird er sehr klar und eindeutig. Wenn aber jemand darauf baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Das ist nichts für seichte Nerven. Da strengt man sich als Mitarbeiter an, ist treu in seinem Dienst, bringt sich wöchentlich ein, verzichtet auf gar manches und dann am Ende Gericht. Und wie soll man das alles verstehen? Werke, die einer Feuerprobe unterzogen werden. Und im Ergebnis gibt es dann noch Lohn oder Schaden. Was bitteschön für einen Lohn und was für einen Schaden? Paulus lässt sich da halt nicht weiter drüber aus. Aber er ist so rigoros in seiner Darstellung, weil er die Gemeinde und ihre Mitglieder dringend davor warnen möchte, eigene Beurteilungsmaßstäbe für die Wirksamkeit des Dienstes in und an der Gemeinde aufzustellen. Er weist mit seiner etwas kompliziert klingenden Vision auf die Souveränität Gottes hin. Paulus, der ausgewiesene Kenner des Alten Testamentes, kennt die Stelle in 5. Mose 4, 24. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder Gott. Und er weiß auch um die Verse im Danklied des König David, als dieser zu Gott in seiner Not schrie. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Die Erde bebte und wankte. Die Grundfesten des Himmels bewegten sich und bebten, da er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrend Feuer aus seinem Munde. Flammen sprühten von ihm aus. Gott und Feuer. Das ist für Paulus nicht nur denkbar, das gehört für ihn untrennbar zusammen. So souverän ist Gott für Paulus, dass er wie selbstverständlich davon reden kann, wie die Werke der Korinther Gemeinde, wie unsere Werke, deine und meine, einmal einer Feuerprobe unterzogen werden. Nun kann es sein, dass selbst an diesem kühlen Tag dem einen oder anderen es doch etwas zu heiß wird. Deswegen mögen die zwei Verse aus dem nächsten Kapitel des gleichen Briefes für etwas Abkühlung sorgen. Paulus schreibt: Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Der Tag des Gerichts, von dem auch in unserem heutigen Tagesabschnitt die Rede ist, ist also der Tag, an dem der Herr wiederkommt. Und der alleinige Richter über unsere Werke ist und bleibt der Herr. Hier steht nun nichts über die Art und Weise der Offenlegung allen Trachtens unserer Herzen. Paulus macht nur unmissverständlich klar, dass alles, was uns angetrieben hat, offenbar gemacht wird. Und es klingt doch für alle, die sich in der Gemeinde mit lauterem Herzen in den Dienst nehmen lassen, wie Balsam für die Seele, dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Damit könnte eigentlich eine fröhliche Schar von Christen erwachsen, die sich nur darum schert, wie das Lob dieses souveränen Gottes verbreitet wird, wie die gute Nachricht unter die Mutlosen und Verzweifelten kommt und damit Kraft und Hoffnung zum Weiterleben entsteht. Eine Schar, die nur dann in den eigenen Reihen unduldsam wird, wenn Gottes Gebote missachtet und mit Füßen getreten werden, wenn Gottes Wort verdreht wird und wenn versucht wird, Lücken und Spalte in das Fundament des göttlichen Bauwerkes zu treiben. Damit noch einmal zurück zum göttlichen Bauwerk. Paulus schreibt dazu in der letzten Passage unseres Textes: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wir dürfen selbstverständlich über die großen Gotteshäuser wie den Petersdom staunen. Wir dürfen die teils grandiose Akustik bei Orgel und sonstigen Konzerten genießen. Wir dürfen die dort aufgehängten und aufgestellten Kunstwerke aus Holz, Marmor, ja auch aus Silber und Gold bestaunen. Aber Gottes Tempel, so Paulus, das sind wir. Und dieser Tempel ist heilig. Die Begründung ist einfach, weil Gottes Geist darin wohnt. Eine fröhliche Schar von Christen, die ein felsenfestes Fundament haben und die Anteil haben an der Souveränität des Schöpfers, des Himmels und der Erde, die keinerlei Lösegeld mehr für wissentlich oder unwissentlich getane Sünde zahlen müssen, weil sie eine Schar von Begnadigten, Erretteten und Erlösten sind. Begnadigt, errettet und erlöst vom Herrn dieser Welt, von ihm ausgestattet mit allen Ressourcen dieser Welt. Ich meine, mit einer solchen Schar von Bauleuten wird Gottes Bau immer weiter wachsen. Amen.